Sie haben eben Meister Eckhart und Tauler erwähnt und da gibt es ja noch andere christliche Mystiker. Also ich kenne es jetzt zum Beispiel vom Advaita her oder von anderen spirituellen Lehrern, dass Menschen, die eine Verbindung zu denen spüren, dass sie diese Menschen als lebendige Energie irgendwie wahrnehmen, als Präsenz, obwohl die Menschen nicht mehr in ihrem Körper sind oder nicht präsent am gleichen Ort anwesend sind. Wie ist das mit den christlichen Mystikern? Wie erleben Sie die? Sind die noch irgendwo wach? Ist da noch was greifbar, spürbar? Oder
die Tradition des Christlichen, aber auch des Zen, in der Advaita-Übung kenne ich mich ein bisschen weniger aus. Nichtsdestoweniger, ich glaube nicht an eine persönliche Energie in dem Sinne, dass da irgendwas von Meister Eckhart irgendwo rumschwirrt, in diesem Sinne. Die Einsicht von Eckhart ist auch nicht seine. Die Ausdrucksweise schon. Das ist ja nicht, dass er irgendetwas erfunden oder als Einzelner gesehen hätte. Sondern es ist eher, jede Welle ist unmittelbarer Ausdruck des Ozeans. Eine besondere Welle würde dem nichts hinzufügen können. In dem Sinne, der Realität, der Tatsache und der Fülle. Wiewohl sicherlich ein Echo bestimmter Personen oder Ereignisse auch im Raum-Zeit-Kontinuum eben als Echo oder als ein Nachhinein vermutlich auch wahrnehmbar ist in dem Sinne. Halte ich jetzt dieses nicht unbedingt für notwendig für den Weg wie auch für die Übung. Es ist ja im Christentum öfters mal auch, dass die Anbetung bestimmter Personen, Heiligen und so weiter, was auch Kult geworden ist, weit verbreitet ist. Auch im Osten wird ja sehr viel angebetet. Dort Buddha, Bodhisattvas und ähnliches mehr, je nachdem in welche Tradition wir dort hingelangen. Aber wir sollten das nicht persönlich nehmen. Im Sinne, ich bete jetzt wirklich den Shakyamuni historischen Buddha an oder so etwas. Als Person. Wen sollte ich denn da anbeten? Da bleibt ja nicht...
Als Person gibt es die Menschen natürlich nicht mehr, wenn es sie überhaupt hier gegeben hat. Aber die Wahrheit drückt sich halt durch die Menschen aus und da ist irgendwie eine individuelle Färbung dabei. Und diese Färbung, die ist irgendwie im Ganzen aufgegangen, aber irgendwie auch da drin.
Ja gut, ich maß mir jetzt nicht ein, diese Färbung im Großen und Ganzen erkennen zu können. Das kann ich nicht behaupten. Von mir persönlich. Wenn das jemand machen kann oder das sieht, mag sein, ich kann die Färbung, natürlich ist ein Meister Eckhart oder auch viele anderen, auch Nicht-Mystiker, prägend für eine Art des Denkens. Aber sind sie die Ursache dafür oder sind sie ein bestimmter Ausdruck des Ganzen? Und wenn Ausdruck, so ist der immer wieder neu. Und so gesehen ist alles, auch der Schrei eines verletzten Menschen, letztendlich da drin. Und ist genauso Ausdruck wie ein wunderbares Gedicht von Rumi oder von sonst einem Mystiker. Da ist nichts, was fehlen würde im Großen und Ganzen. Und da ist auch nichts zu viel, da ist alles ständig drin. Und jeder Schritt, oder so schmerzhaft und so blöd oder komisch uns vorkommt, oder so toll und wichtig, ist da. Und ich würde nicht da mit der Selektivität schauen wollen, dass es besonders sein müsste und könnte und so weiter und so fort.
Wenn jemand von dem, was Sie sagen oder von Ihrer Ausstrahlung angesprochen wird, was bieten Sie an? Wo sind Sie erreichbar? Wie?
Sie sind ja hier und das Interview findet statt auf dem Benediktushof. Und das ist ein Zentrum, gegründet und initiiert von Williges Jäger, der sowohl den östlichen wie auch den westlichen Weg gegangen ist, sprich er ist Benediktinermönch, hat aber innerhalb des damaligen Christentums keinen lebendigen Meister finden können und ging auch nach Osten und hat sich über viele Jahre der Sassen-Übung unterworfen und bekam dort eine nicht nur Ausbildung, sondern auch eine bestätigte Erfahrung, mit der er zurückkam aus Japan und entdeckte sehr viele Parallelen in der christlichen Mystik und gründete zunächst mal ein Zentrum in Würzburg, jetzt dieses hier, und initiierte zwei größere Schulen, die eine der christlichen Kontemplation, die Linie Wolke des Nichtwissens, und davor eine oder die erste große westliche Zen-Linie, die leere Wolke nennt sie sich, und die bilden den Schwerpunkt des Benediktushofes, wo das ganze Jahr durch Menschen kommen, um sich dieser Übung zu widmen. Und Doris Zölz und ich sind seine Nachfolger hier auf dem Benediktushof und Willi Gesäge ist weiterhin noch tätig und andere Lehrer auch, so dass wir hier schon eine Menge Menschen betreuen. Also der Benediktushof hat jährlich ca. 35.000 Übernachtungen, so dass um die 10.000 Menschen jährlich hierher kommen, um sich vorwiegend diese Art der Übung zu widmen.
Diese Art der Übung heißt, es sind Kurse, wo eben meditiert wird?
Es sind Kurse, wo kontempliert wird oder wo Sassen praktiziert wird. Beides, das eine ist Sassen mehr mit der östlichen Tradition verbunden, Kontemplation mehr mit der christlich-abendländischen, im Kern aber auf das Gleiche herauslaufend. Und gleichzeitig gibt es noch eine ganze Reihe von Kursen, die komplementär zu diesen Hauptübungen sind, wo entweder die Spiritualität in den Alltag geführt wird, Gesundheitsthemen, Wirtschaftsthemen, pädagogische Themen, künstlerische Themen, oder wo auch auf dieses längere und striktere Sitzen in Stille und das bei sich vorbereitet wird. Und all das macht dann diesen Ort aus.
Ich habe gesehen, hier gibt es auch eine sehr schöne Kirche, so im Rundbau. Ist die jetzt katholisch oder evangelisch? Oder wie stehen
Sie
überhaupt zu
den... Katholisch, ja. Die Kirche ist katholisch. Und wir sind hier auf dem Gelände eines ehemaligen Benediktinerklosters. Das ist eines der älteren Klöster Bayerns, aus dem 8. Jahrhundert bereits, das die übliche Geschichte mitgemacht hat bis zur Säkularisation. Nachher wurde es weitestgehend verlassen, dann wurde es ein Hotel, dann wurde es erneut verlassen und eine Weggefährtin von Willi Gesäge hat dieses aufgekauft und neu restauriert und hat dieses dann ermöglicht, dass seine Kurse hier jetzt stattfinden. Und die Kirche ist noch ein Teil des ganzen Komplexes, gehört aber nicht zum Benediktushof, sondern ist weiterhin eine katholische Kirche, wo katholische Gottesdienste nach der eben römisch-katholischen Tradition stattfinden.
Wie stehen Sie zur katholischen Kirche oder zur überhaupt zu den etablierten Kirchen? Ja, ist das eine freundschaftliche Verbindung? Gibt es da auch zwischen Menschen, die dort und hier sind, oder ist das Konkurrenz oder wie kann man das verstehen?
Also es gibt menschlich auf jeden Fall eine ganze Menge von Freundschaften, Verbindungen, wie das ist. Heute eben war Williges in seiner Ex-Abtei noch zu besprechen. Die wohl vom Ansatz her sind wir sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Eben das Christentum hat einen ganz festen Glauben, der nicht kompatibel ist mit dem, was die Kernessenz und die Kernaussagen und die Kernerfahrung dessen, was die Kontemplation oder das Zen anbietet. Das hat ja auch der letzte Besuch des Papstes erneut bestätigt. Das Zentrum der katholischen, aber auch der evangelischen Religion ist letztendlich die historische Gestalt Jesu. Es ist sein Tod auf dem Kreuz für uns um unsere Sünden und Verschulden zu tilgen und um uns die Möglichkeit zu bieten, eines Tages in einen anderen Zustand zu gelangen. Dieses ist nicht die Kernerfahrung dessen, was wir Mystik nennen würden und oder Spiritualität des Ostens. Und deswegen gibt es inhaltlich gesehen sehr essentielle Unterschiede. Und zwar zu jeder christlichen Konfession, aber auch zu manchen buddhistischen Ausrichtungen oder hinduistischen Ausrichtungen, wo das Zen explizit davon rausfällt. Also wir sollten immer wieder miteinander vergleichen die mystischen Wege der Religionen, Zen mit Kontemplation oder mit Sufismus, nicht aber Zen mit Christentum oder das Christentum mit Zen. Das macht keinen Sinn. Man müsste die mystischen Wege vergleichen und dort findet man eher sowohl strukturelle wie auch inhaltliche Übereinstimmungen, als wenn man jetzt die institutionalisierte Form zueinander in Vergleich setzt. Und so glaube ich, dass wir zusehends eben mehr Personen haben, die innerhalb der klassischen Konfessionen nicht mehr das finden, was sie zuweilen auch unbewusst suchen. Sie spüren nur, ich finde das da nicht. Die Antworten, die dort sind, sättigen meine Seele nicht. Ich möchte irgendwas Unmittelbares, Echtes erfahren. Und das ist mühsamer in den Konfessionen, wo geglaubt wird und wo die Belohnung doch am Ende des Lebens nach dem Tod stattfinden kann, vorausgesetzt das Benehmen stimmt, beziehungsweise eben die Erlösungstat sich so auswirkt. Und dieses ist in der Mystik so nicht verstanden. Ich gebe nur als Beispiel, die auch in den Gleichnissen Jesu kann man wohl eher das Unmittelbare hören, wie er zum Beispiel in einer der Parabel einen König den Boten schicken lässt, um Menschen zu einem Festmahl einzuladen. Hier, jetzt. Und jeder der Eingeladenen hat eine Entschuldigung, warum nicht? Ich habe gerade mir zwei Büffel gekauft, nein, ich habe gerade geheiratet, ich muss gerade dieses und jenes tun. Es geht immer um jetzt, das Reich Gottes ist jetzt hier unter euch. Und kommt und nehmt bitte daran teil, jetzt. Und nicht am Ende des Lebens, je nachdem, wie wir uns benommen hat. Und da unterscheiden sich die Konfessionen eben, was man da tun kann, dass es doch stattfindet. Aber es ist nicht die Unmittelbarkeit, sondern es ist, dass ich wird ernst genommen als ein Subjekt, das in den Genuss versetzt wird, etwas zu erfahren im Nachhinein. Und das entspricht keinesfalls der mystischen Erfahrung.
Jetzt, also leben wir in einer bestimmten Zeit und viele Menschen sagen, es ist eine spezielle Zeit, weil eben sehr viel Energie ist und sehr viel Veränderung in der Luft ist. Wie erleben Sie die Zeitqualität im Moment, in der wir leben?
Wenn ich sage, es ist die Zeit des Umbruchs, ich fürchte, es war immer eine Zeit des Umbruchs. Also wenn ich mich erinnere an die Gespräche mit meinen Eltern, die werden heute 90, oder mit meinen Großeltern, so erlebten sie ein, zwei Kriege mindestens oder noch mehr. Und wenn man deren Erlebnissen hört, so war es eine Zeit des Umbruchs, die sie vielleicht noch existenzieller angegangen ist, als das, was wir jetzt gerade beispielsweise in Mitteleuropa erleben. Wir sind immer in Bewegung. Wir sind ein Prozess. Ein ständiger Prozess. Wir sind eine ständige Bewegung, ein ständiger Ausflug. Und nicht, dass man auf irgendein Plateau kommt und dann ist es und das war es. Das glaube ich nicht. So erlebe ich es auch nicht. Aber es gibt manchmal ein paar Jahre oder ein Jahrzehnt, wo es ein bisschen stiller ist und das vielleicht nicht so spürbar ist. Oder in den Breitengraden, wo wir leben, manchmal nicht so spürbar ist. Aber empfinde ich in der jetzigen Zeitqualität etwas, das vielleicht von größeren Massen von Menschen vollzogen wird, eben, dass wir merken, dass wir kaum einen Halt haben. noch in den 50er, 60er, 70er auch die Rebellion war gegen etwas Festes. Aber dieses Feste war auch für die breitere Masse der Menschen, während es für gewisse Eliten schon seit langem so nicht mehr war. Und wir merken zusehends, dass wir keinen Halt haben in dem Geglaubten, Gewollten, Vorgestellten und Erdachten. Und das greift immens um uns. Auch die finanzielle Krise, die wir jetzt haben, ist auch irgendwo eine Krise eines ordnenden Prinzips, dass da Geld ist. Und Geld war und ist immer noch lange Zeit auch ein Prinzip, durch das wir uns bewerten und ordnen. Und das hat auch sehr, 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 sehr lange funktioniert. Nun merken wir auch langsam, dass das auch nicht mehr so funktioniert. Und die Frage stellt sich erneut, wer sind wir? Wer sind wir wirklich? Was ist wirklich? Und bevor wir wieder so weitermachen wie immer und jetzt alles wieder nachdrucken oder versuchen, es zu stabilisieren, wäre schon die Frage nach einer tieferen Diagnostik vom Vorteil. Und damit auch eine erneute Einladung, sich mehr auf uns einzulassen, sagen, wer sind wir wirklich? Was brauchen wir? Was tut uns wirklich gut? Und diese Fragen bleiben existenziell im Alltag für die meisten von uns unbeantwortet, noch nicht mal gestellt. Und in dem Sinne glaube ich wahrzunehmen, dass sich gerade jetzt durch viele Ereignisse und die Gleichzeitigkeit der Ereignisse diese Wahrnehmung verstärkt. Und zusätzlich noch könnten wir vielleicht behaupten, dass wir gerade erst seit letztendlich der Erfindung des Internets in der Lage sind, nahezu an jedem Ort, zu jeder Zeit an eine Unmenge und unglaubliche Menge an Informationen ranzukommen, was vor 20 Jahren völlig unmöglich gewesen war. Das heißt, wir wissen sehr viel ständig. Mehr vielleicht, als wir verarbeiten können und mehr vielleicht, als es uns gut tut. Es beunruhigt uns vieles, ohne dass wir uns drumherum konstruktiv organisieren können. Das ist neu. Vielleicht müssen wir dem auch Zeit und Raum geben, um zu lernen, wie können wir damit umgehen. Was können wir tun, wenn wir ständig alle paar Minuten neue Nachrichten bekommen von Ereignissen, die es immer schon gab. Es ist auch nicht neu, dass es ein Erdbeben gibt. Es ist nicht neu, dass viele Katastrophen stattfinden und Kriege. Das gab es in der Menschheit ständig. Nur wir wissen es ständig davon. Und die Fülle und die Menge des Wissens überfordert uns zurzeit. Und wir sind nicht organisiert, um damit umgehen zu können, sodass es uns nochmal mit Ängsten und kritischen Momenten reinschickt. Und so erlebe ich ein bisschen die jetzige Zeit. Und vielleicht noch ein Punkt, dass die klassischen Erklärungsmodelle, die meistens Religion waren, diese immer noch sind, aber nicht mehr für alle Schichten. Das sehen wir sehr gut an den klassischen monotheistischen Religionen, wie Christentum vor allem und Islam, die sich eigentlich nur in einer ganz bestimmten Gegend der Welt ausbreiten, während es in den Ländern wie Europa ein gewaltiger Rückschritt zu verzeichnen ist und die Menschen da wieder nach was anderem suchen. Das heißt, der Halt, den noch unsere Großeltern oder Eltern hatten und irgendwo selbstverständlich genossen, was richtig und falsch ist, ist offen. Und das bringt uns wieder in so eine Art von Zugzwang. Zumindest eine Art.
Ist alles perfekt in der Welt, wie es passiert?
Nein. Aber es ist alles vollkommen. Es ist ja schön, dass Sie das fragen, weil das Wort perfekt hat es ja auch in der Konnotation dieses per facere, also durch die Tat. Etwas ist perfekt, wenn ich es gut gemacht habe. Aber das Wort vollkommen ist anders. Das Wort vollkommen ist eigentlich ein Prozess. Vollkommen. Es kann etwas vollkommen. Aber das Vollkommen beschreibt das So-Sein der Dinge. Denn das Perfekte beschreibt die Übereinstimmung mit der Vorstellung über die Dinge. Das heißt, ich kann sagen, das Messer ist nicht perfekt stumpf. Das geht nicht. Aber ich kann sagen, es ist vollkommen stumpf. Es ist vollkommen, wie es ist. In seiner Stumpfheit. Aber es überstimmt nicht ein, es stimmt nicht überein mit meiner Vorstellung, wozu ein Messer dienlich sein soll. Deswegen ist es unnütz für viele. Aber in sich ist der Ausdruck einer vollkommenen Stumpfheit. Du bist auch, kann man zu einem Menschen sagen, Mensch, du bist ein vollkommener Idiot. Aber nicht ein perfekter Idiot. Das geht nicht. Aber es ist eine Manifestation von dem, was ist. Deswegen ist die Welt nie perfekt, gemessen an einem Bild, weil ich mir immer etwas Besseres vorstellen kann, zu dem, was ist. Auch wenn ich immens reich bin, kann ich mir immer noch einen Euro dazu vorstellen. Oder jemanden vorstellen, der noch reicher wäre. Oder gesünder, oder schöner, oder größer, und was auch immer. Und das ist die Versuchung. Weil die Perfektion immer nur das handelnde Spiegelbild meines Selbstbildes ist, oder des kollektiven Selbstbildes ist. Die Vollkommenheit ist ein ständiges Ereignis. Und so ist die Haltung letztendlich der Kontemplation oder des Sassen die der Vollkommenheit. Weil ich alles vollkommen lasse. Vollkommen lasse. Zunächst einmal so, wie es ist. Und dann kann ich gucken, was der nächste Schritt ist. Aber ich gehe nicht an die Dinge heran mit der Vorstellung, das sollte so und so sein, und zwinge sie, meiner Vorstellung zu entsprechen. Das ist die Perfektionshaltung. Und da sieht man und spürt vielleicht auch schon den Unterschied der Religionen, die sich ja sehr schnell zu einer Perfektion entwickelt haben, indem sie ein Menschenwerk, viele Kodizes, viele Schriften zu Gottes Werk erhoben haben und das als Maßstab fürs perfekte Funktionieren der Menschheit. Und zwingen dann die Adepten, sich entsprechend dem selbsterdachten Kodex zu verhalten. Was ja oft tragikomisch ist. Und bis heute basiert ja die meiste Erziehung und unser Miteinander auf solch eine Art und Weise der nahezu Repression, und ist schwierig und schmerzhaft.
Wie erleben Sie andere Menschen? Erleben Sie die als Persönlichkeiten, als Energie, als Bewusstsein? Wie erleben Sie andere Menschen?
Das ist eine sehr komplexe Frage, weil wir müssen die Begriffe klären. Also was unter Persönlichkeit und oder unter Energie oder Bewusstsein Sie verstehen oder ich verstehen würde. Es ist eine Sichtweise möglich, und die normalste, wo ich Sie jetzt als den Körper im blauen Hemd und Jeans erlebe. Ja, es ist eine Sichtweise möglich, wo ich Sie als eine leuchtende Kugel erleben kann. Und das ist alles möglich und auch letztendlich auch gleichzeitig möglich, also gleichzeitig sich ereignet. Ja. So, dass es nicht ein Entweder-Oder ist. Und es ist für den normalen Alltag sicherlich vom Vorteil derzeit, dass wir uns in Jeans, Hemd und Ähnlichem mehr auch erleben können. Ja. Und dass wir nicht nur eine andere Form von Wahrnehmung haben, die zwar auch irgendwo hilfreich ist oder den Tatsachen wohl entspricht, aber im operativen Sinne des Alltags nicht immer hilfreich sein könnte. Und von daher ist vieles möglich.
Wenn Sie sprechen, das fließt ja sehr. Überlegen Sie dabei oder kommen die Worte einfach?
Also manchmal muss ich überlegen, haben Sie ja gesehen, dass manchmal ist es einfacher. Ja. Manchmal muss ich nach einem Wort schauen oder mal gucken, wie ich mich organisiere. Sowohl als auch.
Gibt es noch ein Thema, über das Sie gerne sprechen möchten?
Es gibt eine Menge von wichtigen Themen, aber das Wichtigste, glaube ich, für uns alle ist, nicht zu glauben, dass wir eben durch Sprache oder durch Bedenken alleine weiterkommen, sondern dass wir den Mut haben, uns mal auf eine andere Annäherung an die Realität ranwagen. Das heißt, dass wir, wie wir das manchmal nennen, trotzdem in die Übung gehen. Dass wir mal wagen, das Kochbuch wegzulegen und in die Kartoffel reinzubeißen. Auch wenn sie mit der Vorstellung, die wir uns machen beim Lesen des Kochbuches, nicht übereinstimmt. Aber es ist wichtig oder wichtiger, in die Kartoffel reinzubeißen und satt zu werden, anstatt im Kochbuch weiterzulesen und doch eines Tages an Unzufriedenheit und Hunger zu sterben, recht habend in dem Sinn. Von daher ist wohl das Wichtigste für mich, dass wir leben, dass wir Mut haben, uns im Leben zu verausgaben, nicht jetzt im Sinne in diesem christlichen Stuhlmaß für die anderen, sondern dass wir uns verausgaben im Erleben, weil deswegen sind wir vermutlich da. Das Leben lebt sich. Wir wissen nicht, was wird. Wir wissen nicht, ob das, was wir glauben, das war, wirklich so war. Aber wir sind jetzt. Und die Gegenwärtigkeit ist das Einzige, was ist. Und diese zu lassen, also vollkommen zu lassen, gibt uns viel mehr Qualität und viel mehr Freude, manchmal Trauer und manchmal Schmerz, aber eben Leben. Und für die paar Augenblicke, für die wir hier da sind, in diesem Zustand, in dem wir uns gerade vorfinden, das wäre schon viel.
Ja, schön. Okay, dann ich danke Ihnen herzlich für das Interview.
Danke Ihnen.
Vielen Dank.
Danke. Dankeschön.